Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.
Hallo und herzlich willkommen zu Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber sitzt Michael. Und Michael, in den letzten Tagen, in den letzten wenigen Wochen ist es in den USA drunter und drüber gegangen. Wenn ich dich jetzt frage, was war das Ereignis der letzten Woche? Welches würde dir spontan einfallen? Also es geht um die Politik in den USA.
Ja, also ich würde sagen, das Attentat auf Donald Trump und dann natürlich alles, was danach gefolgt ist, also der Parteitag der Republikaner, dann der Verzicht von Joe Biden auf die Kandidatur. Also das hätte man in House of Cards irgendwie nicht besser umsetzen können. Also das war schon ganz großes Drama und Show.
Absolut, und es scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. Jetzt ist Kamala Harris, die Vizepräsidentin, scheint wohl die neue Kandidatin zu sein, aber sicher ist das auch noch nicht. Wer stellt sich hinter sie? Also es, wie du sagst, House of Cards trifft es ganz gut. Es ist großes Drama, inklusive Schusswaffengebrauch und allem, was dazugehört zu einem echten Hollywood-Thriller. Wir haben uns das Ganze einmal genauer angeguckt. Ich habe mit Armin Petschner-Multari gesprochen. Der kennt die deutsche Politik sehr, sehr gut. Er hat für die CSU-Parteizentrale gearbeitet und für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Hat dann seine eigene Plattform gegründet mit The Republic. Das heißt, er ist sehr gut drin in der deutschen Politik. Er lebt aber auch sehr oft oder er lebt zum Teil in den USA und ist dort auch zu Hause. Und er war auch auf der National Convention der Republikaner. Das heißt, er hat sich den Parteitag nach dem Attentat auf Donald Trump angeguckt. Und ich habe mit ihm darüber gesprochen und er sagt, es war mehr als nur spannend. Es war fast ein Gottesdienst, sagt er. Also es muss völlig verrückt gewesen sein. Und das ganz große Thema auf dem Parteitag war Einheit, war Solidarität. Vor dem Attentat, Michael, hättest du dir vorstellen können, dass die Begriffe Einheit und Solidarität irgendwie mit Donald Trump in Verbindung gebracht werden könnten?
So direkt nicht. Also ich habe schon irgendwie geglaubt oder glaube immer noch, dass er einen gewissen Vorsprung hat bei der Wahl. Aber jetzt durch dieses Attentat, was natürlich auch schrecklich ist, also das will man natürlich nicht, dass jemand erschossen wird, egal wie man zu ihm steht, hat er natürlich die Reihen nochmal geschlossen.
Ja, und genau das bestätigt auch Armin. Also er beschreibt das sehr, sehr eindrücklich und dann habe ich mit ihm aber auch drüber gesprochen, ja, was bei den Demokraten los ist und wie wir aus Deutschland auf die USA blicken und was wir auch erwarten können. Also müssen wir wirklich Angst haben vor einer Amtszeit Donald Trump? Fragezeichen. Mit Armin habe ich darüber gesprochen und die Antworten, die hört er jetzt im ganzen Interview mit mir und Armin Petschner-Multari. Viel Spaß. Gewählt wird erst im November. Aber schon jetzt beherrscht der Wahlkampf um die Präsidentschaft in den USA alle Schlagzeilen. Nicht nur bei unseren Verbündeten auf der anderen Seite des Atlantiks, sondern natürlich auch bei uns. Ich spreche jetzt via Zoom mit Armin Petschner-Multari, der nicht nur die politische Landschaft in den USA sehr, sehr gut kennt und gerade auch dort ist, sondern er kennt auch unsere deutsche politische Landschaft sehr gut. Er hat in der Parteizentrale der CSU in München gearbeitet und für die CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und dann hat er sich 2021 mit der Kampagnenplattform The Republic selbstständig gemacht. Hallo Armin, schön, dass du dir Zeit für uns nimmst.
Hallo, grüß Gott.
Grüß Gott in die USA gerade. Armin, bevor wir über das Chaos aktuell bei den Demokraten rund um Joe Biden, den aktuellen Präsidenten, sprechen, lass uns mit den Republikanern anfangen. Du warst auf der National Convention von den Republikanern in Milwaukee gewesen und ja, kurz bevor die Convention gestartet ist, gab es ja das Attentat auf den ehemaligen Präsidenten Donald Trump, dass er mit viel, viel Glück und lediglich einer kleinen Wunde am rechten Ohr überlebt hat. Du warst auf dem Parteitag. Wie war denn die Stimmung in Milwaukee nach diesem Attentat erstmal?
Unglaublich. Ich habe sowas in diesen Dimensionen natürlich generell noch nie erlebt, aber es war ein Gefühl von Geschlossenheit, von Solidarität. Ich würde sagen, viele der republikanischen Parteigänger haben auch so ein spirituelles Erlebnis da gehabt. Und als Donald Trump seinen ersten Auftritt seit dem gescheiterten Attentat hatte am Montagabend. Ja, er ist Montagabend um 21 Uhr in die Halle gekommen. Das war eine Atmosphäre, das habe ich in der Form, glaube ich, auf einer politischen Veranstaltung noch nie gehabt. Das hatte schon fast was von Gottesdienst, ja. Das hat die Leute, glaube ich, nachhaltig geprägt. Ich glaube, es gibt sehr viele republikanische Funktionäre und auch normale Mitglieder und Anhänger, die da wirklich irgendwie so eine Art göttlichen Plan für Donald Trump in diesem gescheiterten Attentat erkennen. Mhm. Und das war schon auch eine Stimmung, die man auf diesem Parteitag gemerkt hat. Deswegen ist es ein ganz komisches Gefühl gewesen, aber auch irgendwie eine positive Erfahrung. Selbst wenn man jetzt kein Republikaner ist, kein Trump-Anhänger, ich bin ja noch nicht mal Amerikaner, ist es schon schwer, sich dieser Stimmung irgendwie so ganz zu entziehen. Es berührt einen schon irgendwie.
Mhm. Kann ich irgendwo ein gewisses, bis zu einem gewissen Grad nachvollziehen. Ich hatte im Februar ja auch die Chance, Trump mal bei einer normalen Rallye in Anführungszeichen zu erleben. Und das ist schon faszinierend, was sie da an Stimmung hervorrufen, die Amerikaner. Und klar, dann auch mit dem Kontext des Attentats war es wahrscheinlich umso stärker. Hat sich das denn, du sagst, das war am Anfang vor allem so, hat sich das denn wirklich über diese Tage der Convention, das ging ja mehrere Tage lang, hat sich das denn gehalten, diese Stimmung, oder hat sich das irgendwann auch verändert?
Nein, also ich würde sagen, diese Geschlossenheit und diesen Optimismus, von wegen wir werden gewinnen und wenn uns eine Kugel nicht aufhält, dann halten uns die Demokraten schon zweimal nicht auf, der ist auf jeden Fall da. Und das hat sich schon die ganze Zeit über bemerkbar gemacht. Wir haben auch viele Leute gesagt, die diverse Conventions schon mitgemacht haben. Also so viel Optimismus, so viel Hoffnung, so viel Aufbruch und so viel Geschlossenheit gab es in dem Sinne noch nie. Und das merkt man auch daran, dass Leute wie Nikki Haley, die nicht auftreten sollten ursprünglich, dann plötzlich auftreten und sich hinter Trump stellen. Also da gibt es einen wahnsinnigen Solidarisierungseffekt. Und den hat man gespürt. Und da gab es, wie gesagt, so eine Aufbruchsstimmung, die es zum Beispiel bei der ersten Trump-Kandidatur 2016 so gar nicht gegeben hat. Da war die Stimmung wohl sehr schlecht. Man war sich sehr sicher, dass man gegen Hillary Clinton verlieren wird. Keiner außer dem harten Trump-Kern hat irgendwie an Donald Trump geglaubt und das ist jetzt komplett anders.
Ja, faszinierend. Und auch wo du das ansprichst, beim letzten Mal, als Trump gewonnen hatte, war gar nicht jeder wirklich hundertprozentig hinter ihm. Und du sagst, selbst seine Kritiker, Nikki Haley, die ja gegen ihn in dem Run-up zur Präsidentschaftskandidatur angetreten war und ihm am längsten noch die Stirn geboten hat, weil sie selbst Kandidatin werden wollte, ist dann jetzt aufgetreten, hat sich auch hinter ihn gestellt, was sie lange nicht gemacht hat. Gab es denn überhaupt irgendwelche kritischen Stimmen an Donald Trump, an der Präsidentschaftskandidatur?
Nein, auf dem Parteitag nicht. Es gab Leute, die nicht hingefahren sind. Mitt Romney zum Beispiel war nicht vor Ort. Präsident Bush Junior war nicht vor Ort. Also das merkt man, dass es Leute gibt, die mit Donald Trump ihre Probleme haben, aber die waren nicht auf dem Parteitag. Die sind ihm einfach ferngeblieben. Jeder, der auf dem Parteitag war, hat sich entweder sehr gut mit Donald Trump arrangiert oder er ist Trump-Fan und wenn ich das jetzt sozusagen an anekdotischer Evidenz festmachen kann, normalerweise wird Ronald Reagan immer als Referenzpunkt genommen bei Republikanern. Ja, also Ronald Reagan hat dies gemacht, wie damals unter Ronald Reagan, wollen wir dieses oder jenes machen. Bisschen so wie wenn man politischen Aschermittwoch bei der CSU macht, da gibt man, also dann kommt man auch nicht ohne Franz Josef Strauß Zitate oder Referenzen aus. Ich habe Ronald Reagan und ich saß sehr viel in der Halle, ich habe sehr viele Reden gehört. Ich habe Ronald Reagans Namen genau einmal gehört auf dieser Convention.
Okay.
Einmal. Ansonsten habe ich immer Donald J. Trump gehört.
Okay.
Überall. Und die Halle hat das aus Tausenden von Kehlen immer wieder erwidert. Also Donald Trump ist die Republikanische Partei und die Republikanische Partei ist Donald Trump. Und da sollte man sich keine Illusionen machen hier in Deutschland, dass da noch irgendwie andere Sachen drunter wabern. Ja, das Establishment in D.C., ja, die Think Tank Community und dergleichen, die hat natürlich noch einen starken transatlantische Prägung, die ist vielleicht noch teilweise vom alten Schlag. Aber selbst die Ronald Reagan und Margaret Thatcher so ergebene Heritage Foundation ist inzwischen voll auf Donald Trump Kurs. Also da hat sich einiges verschoben.
Okay, also ich sehe schon, es wurden ganz neue Maßstäbe gesetzt bei den Republikanern. Jetzt war der Tag ja nicht nur, also diese Convention nicht nur dafür da, Donald Trump als Kandidaten zu bestätigen oder offiziell dann zu wählen, sondern es ging auch darum, wer wird sein Vizepräsident, also wer steht mit ihm auf dem sogenannten Ticket drauf. Es wurde dann J.D. Vance. Wer ist der Mann eigentlich und warum wurde ausgerechnet er ausgewählt?
Ja, das haben sich viele gefragt. Also gerade so Leute, mit denen ich, der Name war ja schon davor bekannt, es gab ja noch andere, Rubio und dergleichen. Oder man hat gesagt, vielleicht sucht er doch noch eine Frau, um diese Basis zu verbreitern, ja, um zu sagen, wir sprechen Moderate an, wir sprechen klassische Wechselwähler an, wir sprechen Leute an, die vielleicht jetzt gar nicht mal so im republikanischen Kosmos verhaftet sind, denen müssen wir irgendwas anbieten, wir bekommen ja möglichst viele Stimmen. Und Donald Trump hat sich nicht dafür entschieden. Das hat viele Leute bei uns, in unserem Umfeld, Leute, die eben sehr strategisch denken, ein bisschen aufgeweckt. Ja. Warum nimmt man auch einen Senator? Das heißt, der muss nachgewählt werden, im Zweifel ist er durch die Mehrheit weg und so. Das hat eigentlich große Nachteile. Aber J.D. Vance ist als typischer America First Vertreter natürlich die logische Weiterentwicklung von Donald Trump. Ja, er ist die intellektuellere, die teilweise wahrscheinlich versiertere und die sprachlich gewandtere Weiterentwicklung von Donald Trump. Das heißt, dieses kommt ja aus dem Rust Belt, kommt aus einer kleinen Gemeinde, war Marine. Viele seiner Klassenkameraden sind irgendwie am Drogenmissbrauch gestorben. Dieses Abgehängtsein, dieses unser Geld geht nicht nach Ohio oder Wisconsin oder Michigan, sondern es geht in die Ukraine. Dieses unsere Söhne und Töchter werden verheizt für die Interessen von, ich sag jetzt mal, irgendwelchen hawkischen Establishment-Politikern in D.C., das greift er voll auf. Und das ist vielleicht auch sein großes Asset, weil er ein Gefühl verkörpert. Ja, America First heißt, wir wollen uns erstmal um die eigenen Leute kümmern. Wir wollen Arbeitsplätze haben, wir wollen niedrigere Kriminalität, wir wollen, dass es unseren Leuten gut geht, dass die ordentliche Jobs haben. Man wünscht sich so ein bisschen das Wirtschaftsbild der 50er und 60er Jahre. Ja, also so ein bisschen Wirtschaftswunder bei uns oder als es Detroit halt noch gut geht und General Motors noch 100.000 von Autos produziert hat. Das wünscht man sich zurück. Und dieses Gefühl verkörpert er. Und deswegen hat man ihn wahrscheinlich auch ausgewählt. Nicht, weil man gesagt hat, strategisch suchen wir jetzt irgendeine Frau, die irgendwie ein bisschen gemäßigt ist und die holt uns dann in den Suburbs die anderen weißen Frauen ab, die für uns stimmen. Sondern man hat gesagt, nee, unsere Botschaft America First, dass Amerika der Abgehängten, das ist so stark, das werden wir jetzt voll in den Mittelpunkt stellen. Ja? Und auch das Party-Manifesto oder die Platform, wie es heißt, also das Wahlprogramm, heißt ja für die vergessenen Männer und Frauen Amerikas. Und das ist einfach so ein starkes Narrativ, dass es selbst mir eiskalt den Rücken runterläuft, als es sozusagen vorgestellt wurde. Und J.D. Vance mit seiner Mutter, die dann drogenabhängig beziehungsweise alkoholsüchtig, glaube ich, war, die in der Halle steht, ja, einfach als kleine Frau, die Partei der kleinen Leute. Also die Republikaner sind jetzt die Partei der kleinen Leute. Sind nicht mehr die Demokraten. Demokraten sind irgendwelche abgehobenen Berkeley-Absolventen, die halt in ihrem Gender Studies Degree in den HR-Bereichen des Landes jetzt irgendwie ESG-Policies durchdrücken wollen, wenn ich jetzt mal ganz sozusagen ganz zuspitzen darf. Aber um den kleinen Arbeiter, die Blue-Collar-Workers, kümmern sich die Demokraten nicht mehr. Und das ist zumindest ein Gefühl, das können die Republikaner sehr gut vermitteln. Und das ist J.D. Vance.
Dieses, du hast es ja auch angesprochen, also es geht um America First. Das heißt aber auch, alle anderen sind erstmal zweit oder vor allen Dingen nachrangig. Und wenn wir dann aus Europa auf die USA blicken, bereitet das natürlich vielen Sorgen, weil sie sagen, naja gut, dann kümmern die sich erstmal um sich und sehen vielleicht die Probleme, die man gemeinsam lösen muss oder wo Europa, vielleicht auch die USA braucht, erstmal nicht als so prioritär an. Was erwartest du denn außenpolitisch? Also du sagst, es geht um America First, die wollen erstmal die innenpolitischen Probleme angehen, was ja auch völlig berechtigt ist. Also die Opioidkrise ist ja wirklich verheerend in den USA. Es geht um Arbeitsplätze. Ich meine, wer will dem widersprechen wollen? Aber was siehst du außenpolitisch unter einer möglichen zweiten Amtszeit Donald Trump?
Also da können wir zum einen, ich würde jetzt mal zwei Sachen aufmachen. Zum einen, America First kann man jetzt kritisieren, bin ich aber in weiten Teilen eine relativ logische außenpolitische Linie. Ja, also ich bin ja, habe ja internationale Beziehungen studiert. Da gibt es ja verschiedene Theorien, warum Staaten international so agieren, wie sie das tun. Und man sagt im Grunde, also gibt es zwei Schulen. Staaten sind interessengeleitet, Staaten sind wertegeleitet. So, die Amerikaner machen jetzt den Shift von der wertegeleiteten Außenpolitik, die wahrscheinlich immer schon interessengeleitet war, aber halt noch ein paar Werte drumherum gebastelt hat, damit es schöner aussieht, so einer klar interessengeleiteten Außenpolitik. Und übrigens auch die Deutschen sollten sich da jetzt hier gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ja, also die Ukrainer, die Osteuropäer, die Amerikaner, die haben uns angefleht, Nord Stream 2 nicht weiter zu verfolgen. Wir haben gesagt, nein, das ist im Interesse unseres Landes und wir machen es trotzdem. So. Es ist auch Germany First Policy, wenn man so will. Es war nicht Donald Trump, es war Angela Merkel. Ja, die anderen sagen, bitte, bitte gebt 2% aus für Verteidigung. Ihr müsst euren militärpolitischen und sicherheitspolitischen Beitrag leisten. Und die Deutschen sagen, es ist uns im Grunde egal. Wir leisten uns dafür Wohltaten im Inland. Auch das ist irgendwie eine Germany First Policy. Ja, so. Deswegen finde ich es damals sehr schwierig, wenn wir da auf die Amerikaner mit dem Finger zeigen und auf Donald Trump und sagen, oh, America first. Nord Stream 2 hat dem europäischen außenpolitischen Gefüge nicht gut getan, hat eine Abhängigkeit zu Russland geschaffen. Wir haben überhaupt eine Russlandpolitik betrieben, die sich nur an deutschen Interessen und an unseren Vorstellungen von Russland orientiert hat, haben null Rücksicht auf irgendwie genommen. Und wenn Donald Trump es macht, ist es ganz, ganz böse und ganz furchtbar. Aber wenn Angela Merkel es macht, dann ist es ganz toll und sie ist die Staatsfrau. Also das finde ich ein bisschen verlogen. Punkt 2 ist, auf was müssen wir uns einstellen? Die Amerikaner brauchen uns, die Amerikaner wissen, dass sie uns brauchen, aber die Amerikaner haben keine Lust mehr, Blankoschecks für uns auszustellen, wie sie das in der Vergangenheit getan haben. Wir sagen, Leute, ihr seid das größte Land Europas, ihr seid die größte Volkswirtschaft Europas, ihr hattet mal das größte Militär Europas, ja, bis in die 90er Jahre, bis es dann zur Friedensdividende kam. Ihr müsst auch einfach mal eure eigene Sicherheit gewährleisten. Und der Undersecretary for Strategy, der damals im Pentagon unter Trump gedient hat, Lancer heißt er, glaube ich, hat zu uns im Grunde sowas gesagt wie, ihr leistet euch 6 Wochen Sommerferien und wir schuften dafür, dass wir unsere Sicherheit gewährleisten, dann macht er halt nur 4. Ne? Dann könnt ihr auch eure 2% leisten. Ja. Was sollst du darauf noch sagen? Sehe ich auch so. Deswegen, also Amerikaner werden sich nicht einfach knall auf Fall aus Europa zurückziehen, aber dass wir schon in der Lage sein müssen, 2% auszugeben, wahrscheinlich auch mehr, sage ich ganz ehrlich, wenn wir irgendwie einen Führungsanspruch haben und gewisse Fähigkeiten aufbauen müssen und gewisse Sicherheitsgarantien fürs Baltikum abgeben müssen, da brauchen wir uns jetzt gar nicht so hinstellen. Und ich kann auch hier in der aktuellen Bundesregierung und im aktuellen politischen Diskurs das nicht mitgehen, dass hier irgendwie vor Trump wird als existenzielle Bedrohung für die Ukraine und für die Sicherheit Europas wahrgenommen. Und gleichzeitig machen wir nicht. Also entweder ist Russland eine große Bedrohung für uns, dann müssen wir uns darauf vorbereiten, auf ein Worst-Case-Szenario. Das heißt, 100 Milliarden Sondervermögen reichen nicht. Ja, aber wenn ich mir die aktuellen Haushaltsverhandlungen anschaue, Pistorius bekommt nichts mehr. Mhm. So. Also deswegen, ihr müsst euch auch mal entscheiden. Also ihr könnt nicht den Amerikanern Vorwürfe machen, weil sie euch nicht schützen wollen und ihr schützt euch noch nicht mal selber. Also entweder ist es keine Bedrohung, dann macht bitte weiter, wie ihr wollt. Dann können die Amerikaner aber auch abziehen ohne CETA und Mordio. Oder es ist eine existenzielle Bedrohung, dann bitte alles in die Wege leiten. Und das Gleiche gilt übrigens auch für die Ukraine-Politik. Also wenn es da sich darauf beschränkt, ein Dutzend Leopard-Panzer und ein paar Panzerhaubitzen hinzuschicken, ja, obwohl es anscheinend der Schicksalskampf Europas ist, dann ist das alles ziemlich verlogen. Und das haben die Amerikaner, glaube ich, gut rausgearbeitet. Ich glaube, Donald Trump ist ein gnadenloser Populist, aber deswegen legt er halt auch den Finger in die Wunde. Und das ist halt dann so offensichtlich. Es tut den Deutschen halt nur weh, dass es ausgerechnet Donald Trump ist, der es so offen macht. Aber er hat mit allem recht. Und das, was die Leute uns da gesagt haben, Da haben Sie mit allem recht. So, jetzt will ich es aber nochmal einmal persönlich oder positiv abschließen.
Gerne.
Es gibt ein großes Interesse an Deutschland. Die finden uns prinzipiell auch gut. Es gibt gewisse Sympathien. Ich glaube auch gerade so im mitwestlich sehr stark deutsch geprägten Milieu, dass er im Rust Belt und so auch angesprochen wird, gibt es große Sympathien. Milwaukee ist ja eine extrem deutsche Stadt. Ne? Es gibt irgendwie 10 Beer Halls in der Hauptstraße. Das fand ich auch wirklich sehr überraschend, dass da irgendwie so klein Deutschland nachgebaut wurde. Eine klassisch deutsche Architektur, so wie man sich so ein bisschen vorstellt. Das war eigentlich ganz putzig. Also es gibt da gewisse Sympathien und ich glaube, Donald Trump, wenn man den richtig packt, wenn man den richtig angeht, könnte ein großer Freund Deutschlands werden.
Das wäre jetzt genau die nächste Frage, wenn man Donald Trump richtig anpackt. Die eine Frage, wie packt man ihn richtig an? Und die zweite Frage, die viel wichtiger eigentlich ist, können das unsere deutschen Politiker aktuell? Sind sie darauf überhaupt vorbereitet, Donald Trump anzupacken? Oder sitzen sie im Moment so wie der Hase vor der Schlange und wissen nicht so genau, okay, ja, setzen wir doch unsere Hoffnung lieber auf Kamala Harrison oder wer auch immer für die Demokraten antritt?
Ja, gut. Also, da brauchen wir gar nicht reden. Die deutschen Sympathien sind immer mit den Demokraten. Immer, 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 überall.
Ja, trotzdem sollte man sich, trotzdem sollte man sich vorbereiten. Das ist die Frage. Sind die deutschen Politiker aktuell vorbereitet? Also zum Beispiel die Mexikaner, die haben schon, da hat schon der Vorgänger der aktuellen Präsidentin angefangen, auf die Republikaner zuzugehen und gesagt, okay, falls Donald Trump in der Zeit, also der ist im Juni abgewählt worden, López Obrador, und hat da schon aber am Ende seiner Amtszeit versucht vorzubereiten, was wäre, wenn, und ist mit den Republikanern ins Gespräch gegangen. Machen wir das?
Nein, also da gibt es, glaube ich, zwei unterschiedliche Punkte, die man sehen muss. Ich glaube, die aktuelle Bundesregierung ist es nicht. Mhm. Ich glaube, dass die deutsche Auslandsvertretung hier in Washington bedingt vorbereitet ist. Ich glaube auch, dass es nicht so ein großes Interesse daran gibt, von Seiten der Republikaner da den Kontakt zu pflegen, weil man natürlich auch deutsche Belehrungen, den moralischen Zeigefinger leid ist, den wir leider Gottes schon sehr pflegen, obwohl wir keinen Beitrag zu irgendwas substanziell leisten. Die Tatsache, dass es hier auf dem Republikanerparteitag eine große IDU-Delegation gab, also der Zusammenschluss der Mitte-Rechtsparteien, zu dem CDU-CSU gehören, aber auch die Tories oder die Republikaner eben selber, mit Jens Spahn, mit Alexander Dobrindt, wie wir ja auch in Machtwechsel entnommen haben, also ich glaube jetzt keine interne aus, mit der Büroleiterin von Friedrich Merz, zeigt ja schon, dass wir hier gewisse Weichenstellungen vornehmen. Ja, Florian Hahn, internationaler Sekretär der CSU, mit dem ich damals auch bei Ron DeSantis in Florida war, war vor Ort. Also es gibt schon ein Interesse, strategisch Gesprächskanäle zu öffnen. Das heißt, wenn Friedrich Merz im Kanzleramt sitzt, kommen die sicher irgendwie miteinander aus. Dann ist auch das 2%-Ziel kein Thema. Friedrich Merz hat ein sehr gutes Netzwerk in Amerika als ehemaliger, jetzt müsste ich lügen, Vorsitzender oder Präsident der Atlantikbrücke. Also das ist alles schon gegeben. Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Olaf Scholz mit Donald Trump umgehen will und Annalena Baerbock mit einem republikanischen Außenminister, da wird ja zum Beispiel Richard Grenell als potenzieller Kandidat gehandelt, auch wenn ich das nicht glaube, dass es am Schluss so eintreten wird. Da fehlt mir ein bisschen die Fantasie.
Das ist ja aber trotzdem aktuell nur ein Szenario von zwei möglichen. Gewählt wird, wie gesagt, erst im November und es ist immer noch Republikaner gegen Demokraten. Und auch wenn Trump aktuell noch vorne liegt, ist es immer relativ knapp. Und bisher war auch jede Wahl wirklich sehr, sehr knapp gewesen in den letzten Jahrzehnten. Schauen wir also auf die andere Seite, schauen wir mal auf die Demokraten. Was ist dir denn durch den Kopf gegangen, als du letzte Woche die Nachricht gehört hast, Präsident Biden, ich trete nicht Amt an, ich werde die Präsidentschaftskandidatur nicht annehmen und werde nicht nochmal für das Amt, das ich gerade innehabe, antreten. Was ist dir durch den Kopf gegangen, als du das gelesen hast? Hast du damit gerechnet?
Ja.
Okay.
Ich habe es auch schon seit Monaten gesagt, diese vermeintliche rechte Verschwörungstheorie, die da lanciert wird, von wir den beiden kann es nicht. Ja, das halte ich für, also das war keine Verschwörungstheorie, das war de facto einfach so. Und es ist wirklich Wahnsinn, was die Demokraten, was das Weiße Haus und was Teile der Medienlandschaft da abgezogen haben, um das irgendwie zu verschleiern. Also entweder sind die Leute wirklich so naiv, was in Teilen sicher der Fall ist, aber gerade im Weißen Haus, also dass man sich da als Sprecher hinstellt und noch vor ein paar Wochen sagt, der Präsident ist topfit und etc. pp. Und dann Kabinettsmitglieder sagen, der Präsident ist wach und also so in den Themen drin wie nie zuvor. Das, also, das ist schon relativ bodenlos. Ich hatte mich nicht überrascht. Ich habe Joe Biden mal vor vielen Jahren auf der Münchner Sicherheitskonferenz erlebt. Ich habe mit ihm ein paar Worte gewechselt. Der war auch schon vor 5 oder 6 Jahren oder wann das war. Also da war schon nicht mehr Vizepräsident, sondern als Privatperson dann da. Paar Worte gewechselt, da war er schon nicht mehr auf der Höhe. Mhm. Das überrascht mich jetzt überhaupt gar nicht. Mich überrascht eher, dass es so lange gedauert hat und dass es so viele Menschen gab, die es bis zum Schluss geleugnet haben. Und das ist, zeigt auch übrigens, wie kaputt die deutsche Amerika-Berichterstattung ist, wie verschoben das deutsche Amerika-Bild ist, wie einseitig das geprägt ist, wie sehr von Wunschdenken, weniger von Realität, wie wenig unsere vermeintlichen USA-Experten eigentlich wirklich Ahnung haben und dass viele unserer Washington-Korrespondenten sich eigentlich nur in ihrer eigenen Blase bewegen und offensichtlich keine Ahnung haben, was im Land eigentlich los ist. Das finde ich relativ erschreckend.
Ja, Stichwort Wunschdenken. Es wurde ja, also ich, ist meine Theorie, dass Biden deshalb so lange auch Kandidat geblieben ist und das so lange durchziehen konnte, weil ihm lange, lange nachgesagt wurde, er sei der Einzige, der in der Lage sei, Donald Trump überhaupt zu besiegen. Allen anderen wurden ja überhaupt gar keine Chancen eingerechnet. Jetzt ist Biden weg. Spielen wir das Narrativ mal weiter. War es das jetzt für die Demokraten? Also gibt es wirklich niemanden, der Donald Trump gefährlich werden kann?
Kommt drauf an. Also ich finde, es gab jetzt so viel Dynamik in den letzten Tagen. Kamala Harris ist historisch extrem unbeliebt. Ihre aktuellen Umfragewerte sind noch schlechter als die von Joe Biden im direkten Vergleich mit Trump. Aber natürlich können die Demokraten jetzt auch, die haben ja in 14 Tagen ihre Convention in Chicago, können da ja vielleicht auch so ein Aufbruchsmomentum schaffen. Ja, also die sind ja schon froh, dass es jetzt nicht mehr Joe Biden ist. Die sind froh, dass sie jetzt jemanden haben, der nicht einschläft, wenn er vom Teleprompter ablesen muss. Ist Kamala Harris die beste Kandidatin? Ist sie die stärkste Kandidatin? Ist sie die sympathischste Kandidatin? Nein. Wird sie es im Zweifel besser machen als Joe Biden, der nicht mal mehr auf eine Bühne gestellt werden kann, auf jeden Fall. Und sie ist nicht Donald Trump. So, es gibt einen Prozentsatz von Leuten, die werden, egal was kommt, nie mehr Donald Trump wählen. Es gibt Leute, die bereit sind, alles zu tun, um Donald Trump zu verhindern. Die haben jetzt eine gute Alternative. Die haben ein gutes Angebot bekommen. Und man sieht ja auch am Spendenaufkommen, also Kamala Harris hat in den letzten 24 Stunden eine Rekordsumme von über 80 Millionen Dollar eingesammelt. Dass es durchaus eine Bereitschaft gibt, sie zu unterstützen. Das muss man schon anerkennen. Wird Kamala Harris es schaffen, eine Aufbruchstimmung zu kreieren auf ihrem Parteitag? Kann ich schwer einschätzen. Mhm. Hat sie den breiten Support der ganzen Basis? Kann ich zum jetzigen Zeitpunkt schwer einschätzen. Wird der amerikanische Wähler das komische Manöver von Biden Harris gutieren? Kann ich schwer einschätzen. Wie geht es Joe Biden gesundheitlich? Ist der Mann so, dass der noch, also wird er jemals wieder in Erscheinung treten oder verschwindet der jetzt einfach, weil er sich von Covid nie wieder erholt? Also wie ernst ist die Erkrankung? Kann ich schwer einschätzen. So, das sind ja alles Punkte. Also wenn man zum Beispiel herausfindet, dass Joe Biden sich eigentlich nicht mehr fängt und nur deswegen den Platz freigemacht hat und das wirklich nur ein rein wahltaktisches Manöver war, weil man nicht mehr anders konnte, dann wird das, glaube ich, schon für Verstimmung bei vielen Wählern sorgen. Na, also der Punkt ist, ihr habt uns jahrelang belogen über den Gesundheitszustand des Präsidenten und jetzt auf den letzten Metern kommt nochmal eine ganz große Lüge dazu. Hm. Weiß ich nicht, ob das den Demokraten in die Hände spielt, glaube ich jetzt eher weniger. Ja. Bei Donald Trump weiß man, dass man lügt. Bei den Demokraten weiß man es jetzt, dass sie lügen. Das macht den großen Unterschied.
Ja, ja. Bei Donald Trump, ja, den ich, also so wie ich ihn auch erlebt habe, den Leuten ist eigentlich auch relativ egal, was er sagt, sondern geht es eher um diese...
Ist ein Show-Act.
Also genau, es geht um das Gefühl, das er vermittelt. Das ist ja das, was du vorhin auch gesagt hast. So dieses Gefühl America First, das verkörpert er und die Leute fühlen sich ernst genommen. Das ist das, wie ich ihn einschätze. Und,
ja, aber ob er jetzt 250 Milliarden oder 200 Milliarden Millionen eingesammelt hat und das halt auf einer Bühne erzählt oder so, ist den Leuten, glaube ich, relativ egal. Ja, die Leute wollen die Grenze zu, Punkt. Leute wollen Jobs, Punkt. Und die Leute wollen auf der internationalen Bühne nicht gedemütigt werden.
Ja.
Und das kann er ihnen versprechen. Und alles andere ist eine Frage von Kommastellen und so. Interessiert eigentlich, glaube ich, niemanden.
Ja, absolut. Aber bleiben wir trotzdem nochmal bei den Demokraten. Du hast gesagt, es ist noch vieles im Unklaren. Du bist Experte für Strategien und du hast auch immer einen sehr strategischen Blick auf die Dinge. Was mir aufgefallen ist, jetzt war nach dem Attentat auf Donald Trump. Erstmal war das Attentat, das war die Meldung. Dann kam der Parteitag und plötzlich haben alle über J.D. Vance, über den Vizepräsidenten gesprochen. Und das Attentat, wenn auch immer noch nicht weg, ist ein bisschen in den Hintergrund getreten. Dann trat Biden zurück, das war die nächste große Meldung, die alles andere wieder ein bisschen mehr in den Schatten gestellt hat. Kann man denn zumindest aus einer strategischen Sicht sagen, dass die Demokraten tatsächlich einen guten Zeitpunkt gefunden haben und möglicherweise jetzt in der Lage sind, das Momentum an sich zu reißen von den Republikanern?
Ja, das ist auf jeden Fall schon gut, wie das so passiert ist, weil sich die Ereignisse einfach so überschlagen, dass das ganze Trump-Momentum eventuell ein bisschen in den Hintergrund gerät. Also muss ich einfach überlegen, was ist in den letzten 14 Tagen passiert? Ja,
klar.
Attentat, Convention, J.D. Vance, Biden bekommt Covid, Rücktritt, Kamala Harris, Endorsements, also wild, ja, so.
Absolut.
Aber die Frage ist eben, wenn sich rausstellt, dass es dem Präsidenten wirklich nicht gut geht, und das am Ende ein Stück weit ein Schachzug ist oder eine letzte Option, weil man nichts mehr machen könnte, dann glaube ich, ist das Momentum auch relativ schnell wieder weg.
Okay, also wie gewonnen so zerronnen?
Es kommt drauf an. Also man muss einfach sagen, ist Joe Biden zurückgetreten, weil er wirklich gesagt hat, okay, ich will das Beste fürs Land, weil das ist ja die Erzählung. Und ich mache den Weg frei, selbstbestimmt. Ja. Oder ist es, weil man sagt, der Mann hat eine Covid-Erkrankung, er holt sich davon nicht mehr oder nicht so schnell, er ist nicht mehr fit für die Amtsgeschäfte und es geht nicht mehr anders. Das ist ja eine unterschiedliche Erzählung. So, ja, bisher wurde uns erzählt, er macht den Weg frei, selbstbestimmt. So. Es ist diese Geschichte, ich bin jetzt wie ein Verschwörungstheoretiker, ne? Aber also es ist schon ein bisschen dubios, dass man sich nicht gemeinsam mal auf eine Bühne stellt oder einen gemeinsamen Videocall macht oder gemeinsam. Ja, es gab jetzt einen Anruf im Kamala Harris Wahlkampfbüro, also in der Wahlkampfzentrale. Aber also normalerweise wird so eine Übergabe anders zelebriert. Aber kann ja noch sein. Also wenn der Mann in 5 Tagen wieder auf dem Damm ist, kann er ja einen Staffelschau übergeben. Aber es ist schon abstrus. Wie es so jetzt läuft, ist schon sehr komisch.
Ja, gut, auf der anderen Seite, also zum einen, er ist ja immer noch Präsident, er ist ja nicht vom Präsidentenamt zurückgetreten und hat seiner Vizepräsidentin, eben Kamala Harrison, das Zepter überreicht. Ich glaube, das macht er auch nicht, das wäre meine Einschätzung. Und das andere, sie ist ja auch noch nicht die offizielle Kandidatin. Da gibt es ja tatsächlich auch immer noch ein paar andere. Und das hat sich ja jetzt erst in den letzten Tagen so herauskristallisiert, dass sich immer mehr hinter ihr versammeln, auch Spender. Also, aber auch da ist das letzte Wort ja noch nicht gesprochen, würde ich sagen.
Nein, aber ich glaube, es wird relativ unmöglich sein, Kamala Harris diese Kandidatur zu entreißen.
Wahrscheinlich.
Ja. Und nein, das ist natürlich richtig. Ich will nur sagen, normalerweise würde man irgendwo bei einer großen Harris-Fotowand, einer großen Pressewand irgendwas machen und sagen, ich höre auf und sie ist es jetzt und super und hier ist mein Endorsement und so weiter. Also das ist, wie gesagt, das ist alles ein bisschen anders gelaufen als normal.
Es ist, glaube ich, das können wir auf jeden Fall jetzt schon mal festhalten, das chaotischste Rennen um die Präsidentschaft in der Geschichte der USA. Wahrscheinlich, müsste man mal einen Historiker dazu fragen, aber es ist auf jeden Fall einmalig, was wir gerade erleben.
Absolut.
Absolut. Ich möchte aber noch auf
zumindest zu unserer Lebzeit, wenn das jetzt so unter Teddy Roosevelt oder so gewesen ist, kann ich schwer einschätzen. Aber
ja, das stimmt.
Ich sag mal, seit Bill Clinton oder so hat, also eigentlich hat sowas seit wahrscheinlich FDR oder so nicht mehr gegeben, ja.
Ja, wie gesagt, wir müssten irgendwie einen Historiker fragen, aber also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass es mal wirklich so, so chaotisch war. Aber was du vorhin gesagt hast, da würde ich gerne nochmal drauf gehen. Du hast vor allem den Journalisten, auch aus Deutschland insbesondere, vorgeworfen, die berichten zwar über die Politik, aber sind so in ihrer eigenen Bubble und kennen die USA eigentlich gar nicht so richtig. Du warst ja nicht nur...
Sie kennen einen Teil von Amerika. Ne? Wenn du dich zwischen Washington D.C. und New York bewegst, dann magst du die Welt so wahrnehmen. Aber ich würde halt mal nach Wyoming fahren und Idaho und in den Rust Belt und so. Das machen die auch, aber es sind halt am Ende leider irgendwelche angegrünten Washington-Korrespondenten. Nicht alle, aber genug, die halt dann fürs RND brav irgendwie Wunschdenken nach Deutschland porträtieren. Mhm. So. Und ganz Schlimmes finde ich im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also, wenn Maybrit Illner eine USA-Sendung macht mit Ruprecht Bulles und Annika Bockschmidt, ist es eine Farce, um nicht zu sagen, auch eine Beleidigung für den Zuschauer, der es aber nicht besser weiß, weil er die Akteure halt nicht besser kennt, so man es nicht einordnen kann.
Du bist ja öfter mal in den USA und du kommst
ich da... Ich verbringe die Hälfte des Jahres hier sogar.
Genau, ja. Also das heißt, du redest auch viel mit Leuten, bist nicht nur auf Parteitagen unterwegs oder National Conferences. Was erhoffen sich denn die normalen Leute? Also du hast ja vorhin schon ein paar Themen angesprochen, aber was wünschen sich die Leute? Und jetzt nicht nur die Republikaner wählen, sondern so durch die Bank weg. Was wollen die eigentlich für ihr Land, von ihrem Präsidenten? Was erwarten die Leute eigentlich aus Washington? Oder ist denen Washington relativ egal?
Also das muss ich auch wieder unterscheiden. Also zum einen wohne ich in New York. Das heißt, das, was ich hier sehe und erlebe und wahrscheinlich auch in einer relativ wohlhabenden Blase unterwegs, ist was anderes als das, was Leute in Rust Belt wollen. Aber ich kann jetzt nur so für mich fest sagen, also Amerika ist gar nicht so politisiert, wie man das immer annimmt. Mhm. Ja, also natürlich gibt es hier gewisse Themen. Trump ist ein Thema, Biden ist ein Thema und dergleichen. Aber diese tiefe Spaltung der Gesellschaft, die gibt es, aber die gibt es nicht überall. Bei vielen Leuten sind viele Sachen einfach egal. Man muss ja auch gerne mal sagen, in Amerika gibt es historisch schlechte Wahlbeteiligungen. Also wenn sich die Leute wirklich Sorgen machen würden um den Fortbestand der Demokratie oder dergleichen, würden wahrscheinlich mehr Leute zur Wahl gehen, tun sie aber nicht de facto. Also das muss man einfach auch mal anerkennen, dass dieses vieles ist gar nicht, tangiert die Leute gar nicht. Vielen ist es egal, viele haben sowieso ein gewisses Vertrauen in Institutionen und staatliche oder politische Akteure verloren. Das ist das eine. Dann der andere Punkt ist, von der Bundesregierung kriegt man, je nachdem in welchem Staat man lebt, relativ wenig mit. Ja, also Roe v. Wade und dergleichen wird in New York praktisch keinerlei Auswirkungen haben, weil es gewisse hier eigene Gesetzgebungen gibt, eigene Krankenversicherungen und so. Also das ist alles,
nur ganz kurz, Roe v. Wade, das ist das Abtreibungsgesetz.
Das Abtreibungsgesetz. So, aber es gibt ja auch dann so Sachen wie eine bundesstaatliche Krankenversicherung oder so. Dann gibt es halt hier in Kalifornien gibt es eine eigene, in New York gibt es eine eigene. Also das bekommt man so nicht mit. Es gibt nicht dieses eine Amerika. Mhm. Es gibt 50 Bundesstaaten, die sehr unterschiedlich ticken, mit sehr unterschiedlichem Lebensstandard, mit sehr unterschiedlichem Versorgungsgrad. Irgendwo in Neuengland hat man wahrscheinlich einen Sozialstaat und Institutionen aufgebaut, die es mit Dänemark oder Schweden aufnehmen können. In Alabama eben nicht, ja. Also das ist der große Unterschied. Das Schulsystem ist hier komplett unterschiedlich jeweils. Und so unterschiedlich sind eben die Amerikaner. Und deswegen will ich sagen, also diese Spaltung zwischen links und rechts, ja, die gibt es in Teilen, die gibt es in einer hochpolitisierten Bubble, die gibt es bei den Anhängern, die gibt es bei total fanatischen Trump-Fans, die gibt es bei total fanatischen, jetzt weiß ich nicht, Harris-Fans oder wie auch immer, eine extreme Politisierung an den Hochschulen und so gleichen, aber im normalen Leben spielt es hier nicht mal in New York eine große Rolle.
Hm. Das wäre jetzt tatsächlich auch mit Blick auf die Uhr meine letzte Frage. Die viel angesprochene Spaltung der Gesellschaft in den USA. Es wird ja immer gesagt, ja, die sind so gespalten wie noch nie zwischen ganz links und ganz rechts. Als ich im Februar 3 Wochen in den USA war, und da war ich tatsächlich auch dann im Midwest, ich war in Iowa und ich war in Nebraska und habe mit allen möglichen Leuten gesprochen. Also ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass jemand wirklich nichts mehr sagen durfte, sondern es wurde wirklich alles gesagt, und zwar sehr, sehr viel offener und sehr viel öffentlicher, ja, auch, als das in Deutschland der Fall ist. Also da, ja, gibt es das Haus mit der Regenbogenflagge und dem LGBTQ-Stickern und was weiß ich nicht alles direkt neben einem, ja, der dann die Konföderiertenflagge hat, des Südens der USA, direkt nebeneinander, und niemand wirklich stört sich daran. Aber was ich gemerkt habe in dem Gespräch mit den Leuten, die haben manchmal Angst, im Gespräch mit Fremden, die sie nicht kennen, ihre Meinung zu äußern. Und erst als wir dann immer gesagt haben, ja, wir sind nicht von hier, wir sind keine Amerikaner, wir sind aus Europa und wir sind einfach nur interessiert, dann haben die angefangen zu erzählen und auch wirklich breit erzählt. Aber wirklich eine Spaltung konnte ich überhaupt nicht feststellen, sondern eher eine große Pluralität. Wie siehst du das?
Ja, das würde ich auch so sagen. Ich glaube, Amerika darf man sich nicht wie Europa vorstellen. Es gibt hier gewisse unterschiedliche Gruppierungen, Minderheiten, Leute, die, keine Ahnung, gewisse sozioökonomische Hintergründe haben, gewisse religiöse Hintergründe, die in ihren eigenen Bubbles leben. Ja, also man sieht das sehr stark, zum Beispiel Juden in New York, gibt es Viertel, die sind extrem jüdisch geprägt, es gibt dann extrem orthodox geprägte, die haben keinerlei Berührungspunkt mit dem Normalen. Ja, ich wohne in Hell's Kitchen, ist extrem schwul geprägt, ja, also es ist eigentlich schwul, hier einen heterosexuellen Mann auf der Straße zu sehen. Es ist sehr viel segregierter, sehr viel stärker in Einzelgruppierungen und Minderheiten und dergleichen auch gespalten. Und ich glaube, Amerika war schon immer so. Also mit so einem europäischen Gesellschaftsverständnis, mit hier sitzen alle zusammen und wir haben uns alle lieb und das ganze Dorf kommt zusammen, das gibt's auch im Land vielleicht. Aber in den Großstädten gibt's es sowieso nicht, in keinster Weise. Und da ist die Trennung und die Berührungspunkte sind von Anfang an weniger. Das heißt, diese Spaltung ist keine Spaltung, die eine böswillige Spaltung ist, wo man sich bis aufs Blut hasst, sondern es gibt einfach teilweise im normalen täglichen Leben keinerlei Überschneidungen. Hm. Und ich glaube, das ist ein bisschen der Punkt. Aber das haben wir mittelfristig in Europa, glaube ich, auch. Und die einzige Frage ist, das kann ich aber nicht beurteilen, weil da fehlt mir einfach der Vergleichswert, war das früher vor Social Media auch so oder nicht? Also wenn man sich mal überlegt, wie sehr gespalten, in Anführungszeichen, war Amerika beim War on Terror, ja, also bei Afghanistan sind noch alle mitgegangen, beim Irakkrieg auf gar keinen Fall. Da war Bush Junior auch schon Faschist, Kriegsverbrecher. Die eine Hälfte wollte ihn denn in Den Haag sehen und für die andere war ein amerikanischer Held. Also deswegen weiß ich nicht, auch immer so ein Narrativ, das hier bedient wird, die tiefe Spaltung der Gesellschaft, ich erlebe sie so eigentlich. Es ist eigentlich eine Gleichgültigkeit gegenüber einander, zusammen mit mach mal und passt schon und du wirst dort glücklich und nicht mehr dort glücklich. So will ich es selber schreiben.
The American Dream, er stirbt einfach nicht aus, was er auch sein Gutes hat. Allerletzte Frage, Armin, nach dem kleinen Exkurs in die amerikanische Gesellschaft. Viele, viele Leute haben Angst in Deutschland, in Europa vor dem Novembertermin, wenn der Präsident gewählt wird oder die Präsidentin oder wer auch immer. Was würdest du den deutschen Zuhörern hier jetzt mitgeben wollen, um zu sagen, Leute, ruhig bleiben, egal wer ins Amt kommt, so schlimm wird's nicht?
Ja, ich würde sagen, entspannt euch und macht eure Hausaufgaben. Also ich meine, ich kann dieses Gejammer langsam echt nicht mehr hören, dass man hier immer Angst hat vor diesem und jenem. Bereitet euch bitte einfach auf alles vor und macht eure Hausaufgaben. Wenn ihr wirklich Angst habt, dass die Amerikaner unter Trump die NATO fallen lassen oder die Ukraine oder wen auch immer oder uns Deutsche, weil wir nicht genug ausgeben vermeintlich, dann müsst ihr halt einfach gegensteuern. Ganz einfach. Und ihr habt es auch selber in der Hand. Dann wählt bitte bei der nächsten Bundestagswahl Parteien, die 2% ausgeben wollen. Dürft ihr nicht mehr SPD wählen. So. Also ich kann dieses ewige deutsche Gejammer, diese Angst, diese furchtbare Angst, die die Deutschen immer vor allem und jedem haben, kann ich einfach nicht nachvollziehen. Wir sind selbst unseres Glückes Schmied und es ist nicht Aufgabe der Amerikaner, dass wir uns gut fühlen. Auch das muss man einfach mal akzeptieren.
Armin Petschner-Multari aus New York im Gespräch über die Präsidentschaftswahl. Armin, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Hat großen Spaß gemacht. Und ja, wir werden gespannt darauf blicken, wer es dann letztlich im November werden wird und dann im Januar nächsten Jahres als neuer Präsident oder neue Präsidentin dann vereidigt wird. Vielen, vielen Dank.
Ich danke vielmals. Servus.
Armin Petschner-Multari im Gespräch mit mir über die Präsidentschaftswahlen in den USA und das große Chaos der letzten Wochen, angefangen vom Attentat auf Donald Trump bis zum Verzicht des Präsidenten Joe Bidens auf seine erneute Kandidatur und jetzt eben die Frage, wer wird der Nachfolgekandidat oder die Nachfolgekandidatin und dann natürlich die ganz große Frage, wer wird im November Präsident oder Präsidentin, über all das haben wir gesprochen und in der nächsten Woche findet ihr auf unserem Schwesterpodcast Politik International nochmal das Thema USA. Dann habe ich mit Allison Meekham, sie ist Redakteurin beim US-Magazin Foreign Policy, über die Beziehung zwischen den USA und Mexiko gesprochen. Mexiko hat im Juni erst einen neuen Präsident, eine neue Präsidentin gewählt. Und die Frage ist ja, wie sind die Beziehungen zwischen den USA und Mexiko? Wir erinnern uns alle an Donald Trumps Mauer, The Wall, die er bauen wollte. Jetzt hat er angekündigt, dass er Soldaten an die Grenze schicken will oder sogar nach Mexiko rein, um die Drogenkartelle zu bekämpfen. Und über all das habe ich mit Allison Meekham gesprochen. Die ganze Folge hört ihr in Politik International nächsten Sonntag. Findet ihr in den Shownotes natürlich einen direkten Link und wir hören uns dann in der übernächsten Woche wieder und dann ist Stefan Spaniel bei uns zu Gast, der war auch hier im Haus und Michael, ganz kurzer Anteaser, wir hatten ihn zu Gast zu einer ganz besonderen Veranstaltung.
Ja, wir hatten einen Sommerempfang für die neu gewählten Ratsmitglieder im Saarland veranstaltet, also am 9. Juni wurden ja die neuen Kommunalparlamente gewählt und da war Stefan Spaniel, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Saarländischen Städte- und Gemeindetages bei uns zu Gast und hat einen Vortrag gehalten über die Trends bzw. Herausforderungen für die Kommunen in den nächsten 5 Jahren.
Genau, und wenn ihr wissen wollt, was den Kommunen in den nächsten 5 Jahren bevorsteht, welche Herausforderungen sie angehen müssen und ob sie das auch schaffen, dann hört in der übernächsten Woche wieder rein in Politik auf den Punkt gebracht und wir hören uns genau dann. Bis dahin.
Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung.